mit Bibel an der Seite oder mit Gott als Argument. Du kannst damit alles legitimieren und die Leute tun das. Das ist einfach nur noch gruselig.
Ständig frage ich mich Dinge, Tag ein, Tag aus, und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt. Ist christlicher Fundamentalismus eine Antwort auf unsere komplexe Welt? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles muss raus mit mir, Thilo Mischke, und heute Daniela Jacobi, eine evangelikalen Aussteigerin, einer Ex-Evangelikal-Fundamentalistin, so würde ich sie, glaube ich, jetzt bezeichnen. Wir haben vor einem Jahr schon mal miteinander gesprochen, nämlich nach dem Ende unserer Recherchen über evangelikale Christen und ihrem Griff nach der Macht. Dort war sie als Aussteigerin in unserem Film und aber auch hier in Alles muss raus in dem Podcast. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir nochmal miteinander sprechen. Ich dachte, das Thema ist abgehakt. Aber auf der Memorial-Veranstaltung zu Charlie Kirk ist mir ja aufgefallen, okay, jetzt sind die evangelikalen Christen an den Punkt angekommen, an dem sie immer sein wollten, nämlich der Präsident der Vereinigten Staaten. Die gesamte Hautevolaute dieser Regierung bekennt sich zu diesem evangelikalen Glauben und argumentiert auch im Sinne dieses evangelikalen Glaubens. Und Daniela und ich haben uns darüber unterhalten, haben in diesem Gespräch aber auch darüber gesprochen, was sind eigentlich die Dynamiken in diesen fundamentalistischen Freikirchen? Was passiert, wenn einer meiner Freunde oder Freundinnen da hineinrutscht? Wie funktioniert diese ganze Kirche und warum ist diese Macht plötzlich so groß? Und warum gewinnen die einfach weltweit immer mehr an Einfluss? Und welche Rolle spielt dabei Social Media? Bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, entschuldigt manchmal meine seltsame Art, Fragen zu stellen. Ich bin ein wenig gejetlaggt, weil ich ja gestern aus den USA erst zurückgekommen bin. Aber trotzdem, dieses Gespräch ist ein bisschen, dieses Gespräch ist tatsächlich augenöffnend. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, ihr seid danach schlauer, so wie ich es war, nachdem ich mit Daniela gesprochen habe. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass wir beide nochmal einen Podcast miteinander aufnehmen, aber die Weltlage hat sich ja so sehr verändert, dass wir über Instagram vor einer Woche wieder angefangen haben, miteinander zu kommunizieren, nämlich indem wir uns verlinken ständig. Mhm. Weil auf dem Memorial, auf dem ich ja war, von da kannst du auch gerne Fragen dann übrigens zu stellen, also wenn du zurückfragen möchtest, wie sich da was angefühlt hat, ist mir bewusst geworden, dass diese Recherche, die wir vor 2 Jahren angefangen haben, der du auch Teil warst, nämlich über evangelikale Christen, die weltweit an Einfluss gewinnen, irgendwie jetzt so wie so einen vorläufigen Höhepunkt erreicht haben, da auf diesem Memorial. Und ich würde gerne mit dir heute nochmal so eine Art wie so ein Recap, dass du nochmal den Hörerinnen und Hörern, die nicht mitbekommen haben, dass wir beide darüber schon mal gesprochen haben, erklärst, A, fangen wir mit der ersten Frage an, warum kannst du eigentlich überhaupt darüber reden? Also warum, liebe Daniela, kannst du mir erzählen, was in Kreisen evangelikaler Christen abgeht. Bitte. Mhm.
Genau, also ich bin Aussteigerin aus einer evangelikal-fundamentalistischen Freikirche und das möchte ich an der Stelle auch einmal unterstreichen. Also starker fundamentalistischer Einfluss oder starke fundamentalistische Prägung, weil die Gruppe an Evangelikalen ist dann doch ein bisschen diverser als nur das, was wir jetzt in Amerika sehen. Speziell in den USA jetzt bei diesem Memorial zum Beispiel. Aber genau, die Freikirche war evangelikal-fundamentalistisch geprägt und da bin ich vor mittlerweile 3,5 Jahren ausgestiegen, weil ich dort einige, ja, schlechte Erfahrungen, ist schon fast euphorisch ausgedrückt, gemacht habe, also geistlichen Missbrauch erlebt habe. Und da bin ich jetzt seitdem dran, Prägung aufzuarbeiten, aber auch darüber aufzuklären, was teilweise in gewissen Überzeugungen, die der evangelikal-fundamentalistischen Lehre einfach inhärent sind, was das auch teilweise für Schaden mit sich bringt. Und genau, bin da mittlerweile mit meiner betroffenen Expertise online stark unterwegs, mache Content drüber, genau.
Ja, ich finde, du machst sehr guten Content darüber, weil du, und das unterscheidet dich von vielen AussteigerInnen aus extremistischen Gruppierungen, ich würde es jetzt einfach mal so kurz zusammenfassen, extremistische Gruppierung, du machst es nicht, und das ist keine Wertung, was die anderen Aussteigenden betrifft, du machst es nicht so mitleidend, Also, dass du sagst, ja, ich bin jetzt da raus und habe mich da rausgekämpft, sondern und du machst es so auf so eine gewisse positive Art, so Leute, jetzt müssen wir hier mal einen härteren Ton an. So können wir jetzt nicht weiterreden. Mhm. Wir müssen jetzt mal so ein bisschen direkter hier die ganze Sache angehen. Und ich frage mich zum Beispiel, warum? Also, warum der Ton bei dir, ich habe eine Ahnung. Jetzt ist bei dir was umgefallen im Hintergrund?
Die Katzen. Ich wollte sie okay. Nicht alleine lassen.
Also ist deine Art, wie du diesen Content gestaltest, machst du das, weil die evangelikale Gemeinde so lustig positiv immer ist und so freundlich und so, wir sind doch alle die Guten, wir sind doch alle, solange du Jesus in dein Herz lässt, wirst du es geschafft haben, diese Welt. Also der Grund, warum du so einen strengeren Ton anwendest, ist das, nur so kannst du dich dagegen wehren?
Nein, also so ein bisschen auch unter anderem aufgrund der Social Media Dynamiken. Also wenn man einen sehr weichen Ton anklingen lässt und das auch also im Inhalt macht, also sehr differenziert und sowas, das kommt vom Algorithmus halt einfach nicht so, wird nicht so gut ausgespielt. Leute mögen pointierte Aussagen, Provokation und deswegen versuche ich online das natürlich auch zu füttern. Das kann man kritisch finden, dass ich das bediene, aber so funktioniert Social Media leider und ich glaube, unsere differenzierteren Stimmen werden nicht gehört, wenn man es nicht erstmal pointiert irgendwo in Kurzvideos auf den Nenner bringt, weil es gibt ja trotzdem immer noch Langformat-Formate, wo man dann nochmal differenzierter über Sachen sprechen kann. Also deswegen mache ich das so ein bisschen, weil Social Media einfach so funktioniert und andererseits natürlich auch ein bisschen als Form der Selbstermächtigung, weil ich war jahrelang als Frau sehr unterdrückt in diesen evangelikal-fundamentalistischen Strukturen. Dort ist auch sehr oft, nicht immer, die Lehre, dass Frauen nicht lehren dürfen, dass Frauen nicht in Leitungspositionen sein dürfen, also in der Kirche zumindest, nicht in weltlichen Positionen, also weltlich so in Anführungszeichen, also so in Unternehmen oder sowas. Und dementsprechend ist das auch ein Weg, um mir meine Stimme zurückzuerobern, weil mir meine Stimme jahrelang genommen wurde von den Strukturen.
Wie erklärst du jetzt den Leuten, also wenn du das so erzählst, die Stimme wurde dir genommen, dieser Missbrauch der Geistige, der dort stattgefunden hat, wie erklärst du Leuten, dass das, was das heißt? Weil ich glaube, wenn wir sagen evangelikale Kirchen, Freikirchen, denken die meisten an protestantische Kirchen. Also weil sie das Wort evangelikal mit evangelisch irgendwie in Zusammenhang bringen. Ja. Also was ist denn eigentlich diese evangelikale, freikirchliche Bewegung? Wie würdest du die beschreiben?
Also ich würde sagen, evangelikal ist eigentlich ein Frömmigkeitsstil. Also es ist jetzt nicht eine Konfession wie evangelisch oder katholisch, sondern eher ein Frömmigkeitsstil, eine persönliche Überzeugung, wie man den Glauben auslebt. Nochmal ein bisschen weniger anhand bestimmter Lehren festgemacht, sondern mehr aus dem Wie heraus. Also Evangelikale haben meistens gemeint, dass sie eine persönliche Beziehungen zu Gott pflegen. Also das ist meistens auch so der Slang. Evangelikale sind da sehr persönlich drin, weniger traditionell unterwegs, ein bisschen, sag ich mal, moderner und oft ein bisschen freier von Liturgie. Also ja, es ist immer ein bisschen schwierig zu erklären, auch für Leute, die da gar nicht so drin sind, weil vieles ist dann doch irgendwie auch wieder Kirchensprech. Wie erklärt man Kirchensprech? Also ich würde sagen, evangelikal, das sind meistens die, die immer sehr persönlich mit Gott unterwegs sind, die dann auch von sich behaupten, dass sie eine persönliche Beziehung haben, dass sie auch so eine gute Zeit mit Jesus haben und auch so persönlich mit ihm im Gebet sprechen können und sowas. Also das ist meistens schon, da merkt man schon, da ist so ein evangelikaler Touch mindestens.
Wo kommt denn das eigentlich her? Also ich kenne Freikirchen schon lange. Freikirchen sind also einfach der Begriff Freikirche. Da waren dann immer so irgendwie so seltsame Gebäude in Berlin. So eine Kirche an einem komischen Ort oder eine Kirche, die seltsam aussieht, nicht wie man sich eine Kirche vorstellt. Wo kommt denn das eigentlich ursprünglich her?
Also das könnte. Da muss ich aufpassen, weil ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, da könnten TheologInnen wahrscheinlich noch bessere, treffendere Aussagen machen. Aber meiner Information nach, gerade so diese fundamentalistische, freikirchliche Richtung, kam aus den USA rüber geschwappt. Auch so gerade die, wie hieß diese Unterzeichnung nochmal? Es gab nochmal so ein ganz großes Pamphlet, wo dann auch ganz viele Glaubensinhalte festgelegt wurden. Wie hieß das nochmal? Irgendwas ein Städtename und dann waren da ganz viele Leute, haben sich drauf geeinigt, okay, das sind Überzeugungen, die wir glauben als fundamentalistische Gläubige und sowas. Und das ist dann irgendwie auch nach zu uns rübergeschwappt. Aber ich glaube, Freikirchen an sich, die Bewegung gab es schon vorher, also natürlich Abspaltung von der evangelischen Kirche, weil Kirche kann sich besonders gut immer spalten. Also katholisch-evangelisch ist ja nur das berühmteste Beispiel, aber es gab danach auch immer weiter Spaltungen. Und Freikirchen sind nur ein Ergebnis halt davon. Aber diese spezielle evangelikal-fundamentalistische Richtung, wie wir sie jetzt vor allem vorfinden, was vor allem kritisch ist, ich glaube, das kam vor allem aus Amerika rübergeschwappt. Aber das sage ich mal ganz vorsichtig dazu. Ganz sicher bin ich mir nicht. Ich glaube, es ist auch ein Ergebnis aus ganz vielen unterschiedlichen Einflüssen.
Wenn du sagst fundamentalistisch, wenn ich das höre, auch während unserer Recherche, war das, also was bedeutet das eigentlich, wenn man sich als Kirche entscheidet, fundamentalistisch zu sagen, ist man, weil ich habe zum Beispiel Liebe zur Bibel interviewt, die du ja wahrscheinlich auch kennst, als eine der bekanntesten Christ-Pflänzerinnen in Deutschland, und die hat so ohne Scheu gesagt, ja, ich bin eine fundamentalistische Christin. Was heißt es, wenn man sich entscheidet zu sagen, ich bin eine fundamentalistische Christin oder Christ?
Also für die Leute selber ist das auch lange, auch glaube ich, gar keine Beleidigung oder sowas gewesen, sondern halt auch eine stolze Selbstbezeichnung. Ich habe mich früher auch stolz selbst bezeichnet als Fundamentalistin, weil für einen selber bedeutet, dass man ist fundamental, man hat ein Fundament und das Fundament ist die Bibel und man nimmt den Glauben ernst. Also es ist ganz oft positiv assoziiert für die Leute selbst mit, hey, ich nehme meinen Glauben ernst. Vor allem mit so einem Augenzwinkern und ihr nicht. Aber ich nehme meinen Glauben ernst und ich nehme die Bibel ernst und ich nehme sie wörtlich. Aber mit dem Fundamentalismus geht eben eine Reihe anderer Sachen einher, die eben kritisch sind, die ich persönlich auch erst im Nachhinein so richtig reflektiert habe, was daran kritisch ist. Also ganz oft ein ganz extremer Absolutheitsanspruch. Nur wir haben die Wahrheit und wir sind die einzig Wahren. Ein ganz starkes Wir gegen die denken. Wir sind die Gläubigen, alle anderen sind die Ungläubigen, auch so LandeskirchlerInnen. Und sowas oder auch andere Religionen sind auch alle nicht richtig gläubig und so. Und auch ganz so dieser Biblizismus, der dem Fundamentalismus inhärent ist, wie man die Bibel in Anführungszeichen wörtlich nimmt, beziehungsweise einfach nicht historisch kritisch liest, Kontexte ignoriert und versucht, genau das, was dort damals aufgeschrieben wurde, aber heutzutage genauso anzuwenden, was dann eben ganz oft auch dazu führt, dass die Bibel als Werkzeug benutzt wird, um Menschen zu unterdrücken, Frauen, queere Personen etc.
Vielleicht ein kleiner Hinweis mal für uns alle, die es nicht wissen. Warum lest ihr, also du als ex-christliche Fundamentalistin, warum wird diese Bibel da auch so anders gelesen? Also zum Beispiel, wenn du Predigten hörst, ich habe die in den USA gesehen, diese Predigten, ich habe die in Deutschland gesehen, aber auch in Uganda, da wird zum Beispiel ganz viel mit diesem Thomas 16,3, also ist jetzt eine ausgedachte Zahl, oder Matthäus 22,9. Da wird ganz viel aus der Wirklichkeit, aus dem Ist und aus dem Jetzt mit solchen Ausschnitten aus der Bibel erklärt. Wie funktioniert das und warum wird das gemacht? Und Zusatzfrage, warum wird immer so viel in diesen persönlichen Bibeln rumgeschrieben? Immer wenn ich bei diesen Gottesdiensten war, haben die Leute ihre Bibeln so aufgeklappt und die waren voller Notizen. Aber so ein bisschen so Seven-mäßig, so dass das Tagebuch, und das meine ich ohne Ironie, das Tagebuch einer, wie sagt man das, entrückten Person. So, und was bedeuten diese Notizen und eben diese Zitate aus diesen Bibeln?
Also dieses die Bibel malen, zeichnen, Notizen machen, das ist auch sowas typisch Evangelikales. Also das kenne ich zumindest sehr stark eben aus diesen Richtungen. Das zeigt eben, dass man eine persönliche Beziehung dazu hat und auch zum Wort Gottes. Also die Bibel ist ja das Nonplusultra im Fundamentalismus, weil das ist ja das Fundament. Und dadurch zeigt man auch so ein bisschen, hey, ich arbeite damit, ich lebe damit, mein ganzes Leben findet darin statt und ich messe mein ganzes Leben auch an der Bibel, an dem Wort Gottes. Und die Bibel ist für viele evangelikale Gläubige, wenn nicht sogar für alle, eigentlich so ein Wegbegleiter, Ratgeber für das gesamte Leben. Und viele glauben wirklich und sind wirklich davon überzeugt. Und das jetzt nicht irgendwie abfällig gemeint, sondern einfach als Beschreibung, dass sie ihr komplettes Leben auch darin finden können, auch die Gesellschaft, die Welt, alles wird darin irgendwie erklärt, weil es ja Gottes Wort ist. Also muss es ja irgendwie vollständig sein. Das ist die Logik dahinter. Und ich finde es okay, wenn Leute denken, sie könnten daran für ihr ganzes Leben etwas mitnehmen. An sich, der Gedanke ist ja auch irgendwie schön und röstlich, dass man für jede Lebenslage darin etwas findet. das Schwierige ist halt, wenn die Bibel dann zurechtgebogen wird und missbraucht wird für gewisse Dinge, aber an sich erstmal den Glauben zu haben, hey, dieses Buch hilft mir in jeder Lebenslage, ist ja erstmal ein schöner Glaube.
Würdest du sagen, dass der Grund, warum jetzt immer mehr Menschen auch in Deutschland darauf vertrauen, weil die Welt einfach auch so kompliziert geworden ist? Also ich hatte das Gefühl, als ich bei diesem Memorial war, dass das alles hier nur funktioniert, weil einfach alles so kompliziert ist und diese extrem einfachen Wahrheiten, die da, also zum Beispiel ich verzeihe dem Attentäter meines Mannes, Erica Kirk, das ist ja so ein Grundprinzip, so ein christliches Grundprinzip im Prinzip, aber es ist ja nicht so einfach. Es funktioniert, Die Welt ist eben nicht so einfach, dass Erica Kirk einfach diesen Mann verziehen hat und damit ist alles gelöst. Nee, es macht ja eigentlich alles noch viel komplizierter. Also ist dieser Auftrieb dieses fundamentalen Auslegen des christlichen Glaubens zu erklären mit, die Welt ist einfach so krass kompliziert geworden?
Ja, auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall ein Faktor. Ich würde vielleicht nicht sagen, dass es der einzige Faktor ist, aber auf jeden Fall ein großer Faktor. Weil diese Einfachheit, das ist nämlich auch typisch Fundamentalismus, also das Merkmal davon ist Schwarz-Weiß-Denken. Also man hat ganz einfache Lösungen, das ist gut, das ist falsch, das ist richtig, das ist böse. Und das macht die Welt halt einfach viel erträglicher. Und der Glaube, dieser fundamentalistische Glaube, nimmt auch ganz viel seelische Last ab. Also es ist ganz hervorragend leider geeignet, um zu kompensieren, um auch Überforderungsgefühle zu externalisieren, auf Gott abzugeben. Also es ist ja auch für die Psyche einfach sehr gut, einen Glauben zu haben. Aber dieser fundamentalistische Glaube eignet sich leider nochmal mehr dazu, weil es nochmal Dinge viel stärker vereinfacht, aber leider zu vereinfacht. Also ganz viele psychische Grundbedürfnisse werden auch in solchen Gemeinschaften abgedeckt. Also allein so Bedürfnis nach Kontrolle, weil man glaubt, Gott hat die Kontrolle, Bedürfnis nach Gemeinschaft. Man hat eine starke Gemeinschaft, mit der man glaubt, alles schaffen zu können, weil dieses Wir-gegen-die-Denken ja so stark ist. Also ganz viele Dinge, die aber leider eben auch Schattenseiten haben, die man aber selber gar nicht so merkt, weil dieses Gute so überwältigend ist an dem, was man da gefunden hat, was einem ganz viele Lasten erstmal oberflächlich abnimmt.
Aber sind wir nicht eigentlich schon weiter gewesen als Gesellschaft, dass man sagt, okay, man wird jetzt einer übergeordneten Macht, die nicht greifbar ist, die Verantwortung für alles geben? Ich bin so überrascht, dass es so leicht ist, das wieder zu reaktivieren. Also der Glaube an sowas Spirituelles eigentlich. Wie erklärst du dir das, dass das so einfach war, diese junge Generation, nicht nur in Deutschland, auch weltweit, wieder zu begeistern dafür?
Also ich glaube, es war nie richtig weg. Auch der Glaube nicht. Es hat sich nur die letzten Jahrzehnte ein bisschen individualisiert. Also ganz viel ist ja viel spiritueller geworden. Auch Esoterik ist ja stärker geworden.
Deswegen hassen die das auch so, ne? Also ja, Esoterik.
Auch wegen
es gibt ja, also Esoterik wird verachtet, das Magische wird verachtet. Also Harry Potter ist ein absolutes No-Go. Ich glaube, jede Form von Sexualität. Also einer selbstbestimmten Sexualität erfährt eine große Verachtung, nicht nur der Reproduktion, also die Reproduktionssexualität ist, glaube ich, total gewollt. Das ist auf jeden Fall nach der Eheschließung ein Wunsch. Es ist strange, dass sowas Altes, Altbackenes, was man überwunden hat, eigentlich, dass es wieder zurückkommt.
Ja, aber wenn man versucht, ein bisschen zu gucken, was sind für Bedürfnisse vorhanden, und der Glaube erfüllt diese Bedürfnisse, dann ist es dann doch irgendwie wieder logisch. Also gerade in den Zeiten seit Corona, würde ich sagen, nimmt das immer mehr zu. Und Social Media tut dann sein Übriges, bietet einfache Antworten in provokanten Videos, zack.
Ja. Wie war das, als du das Memorial dir angeguckt hast von Charlie Kirk? Also mit jeder Redner hat ja einen Bezug hergestellt zum christlichen Glauben beziehungsweise zur evangelikalen Kirche. Selbst Erica Kirk hat ja ganz am Schluss gesagt, wir werden jetzt hier so Church Planting. Das ist eine große Strategie. Man öffnet überall so Kirchen. Man kann es so in wirklich in Ladengeschäften. Man braucht dafür keine besonderen Gebäude mehr. Es kann in einem Industriegebiet sein. Das hat sie dann versprochen, dass da überhaupt keine Scheu mehr war. Einfach diese Politik und Glaube gehört jetzt zusammen. Was hat das mit dir gemacht, als du das gesehen hast? Auch als Donald Trump da plötzlich stand und so pastoral gesprochen hat.
Genau, also ich habe ehrlicherweise das Memorial nicht ganz geschaut. Irgendwann wurde es mir echt zu viel, weil da kommt ganz viel Angst in mir ehrlicherweise auch hoch, weil man natürlich mit Bibel an der Seite oder mit Gott als Argument so ein Autoritätsargument hat, du kannst damit alles rechtfertigen, du kannst damit alles legitimieren und die Leute tun das, die Leute rechtfertigen und legitimieren damit alles und das ist einfach nur noch gruselig, weil du kannst dann irgendwie auch nichts mehr dagegen sagen, weil das Totschlagargument ist halt Bibel oder Gott und das kenne ich halt selber noch aus meiner Prägung, egal was du gesagt hast, dann kommt immer, aber in der Bibel steht, aber Gott sagt und oder Gottes Wille ist und du kommst da einfach nicht gegen dran. Also das ist so verrückt. Und da merkt man halt einfach, der Glaube wird instrumentalisiert für eine politische Agenda, um einen Willen durchzusetzen und als göttlich zu framen, damit man KritikerInnen mundtot machen kann.
Der ehemalige Chefredakteur der Bild war ja auf diesem Gottesdienst. Das hat mich auch sehr überrascht. Und er hat, also Julian Reichelt, und hat selber gesagt, das ist überhaupt nicht politisch, das ist ein ganz toller Memorial Service. Da ist es überhaupt keine Politik zu hören. Wie erklärst du dir dieses, dass die Zustimmer da keine Politik raushören wollen? Und waren deine Gottesdienste damals auch schon politisch? Hast du das auch so wahrgenommen, dass da so Politik gemacht wurde?
Nee, gar nicht. Also damals waren das noch andere Zeiten. Ich weiß auch gar nicht, wie es heutzutage jetzt ist. Also ich glaube, so krass, wie es jetzt bei diesem Memorial war, ist es normalerweise in Gottesdiensten nicht. Also da würde ich schon für die Freikirchen plädieren wollen, aber ich würde schon sagen, die haben so eine gewisse eingeprägte Ignoranz Politik gegenüber, weil sie ja von sich selbst überzeugt sind, dass sie eigentlich nicht politisch handeln. Sie handeln nur im Sinne des Reiches Gottes oder des Willen Gottes und alles, was sie tun, selbst wenn es eine politische Handlung ist, ist nicht politisch, weil sie ist ja religiös motiviert. Also man, das kriegt man nicht so richtig in die Reihen, dass die sehen, dass sie politisch handeln. Also es gibt einen Spruch, ich weiß gar nicht, ob sich das zuletzt irgendwie jemand ausgedacht hat, aber ich fand den so treffend. Ich habe den irgendwo mal gelesen. So wie du nicht kommunizieren kannst, kannst du auch nicht politisch handeln. Also das komplette gesellschaftliche Leben, das komplette Handeln ist ja irgendwie politisch, selbst wenn du für dich selber lebst und als Hausfrau leben musst. möchtest, dann ist das ja auch eine politische Handlung, die du irgendwo darin vornimmst. Und das reflektieren die Leute nicht, weil sie es nicht reflektieren können, weil das ist halt so drinne. Du handelst nur religiös, nicht politisch. Also das geht irgendwie nicht in die Köpfe rein.
Du hast jetzt vor kurzem einen Post gemacht auf Instagram, den ich, da habe ich so ein bisschen so, mutig, dass du das postest. Was unterscheidet es eigentlich vom politischen, also vom radikal-politischen, fundamentalistischen Islamisten, vom Salafisten? Das ist doch, ich meine, die wollen doch beide das Gleiche, evangelikale Christen und Salafisten. Die wollen einen religiösen Staat.
Ja.
Und, ja. Also es unterscheidet eigentlich nur die Religion, wo sie herkommt und wie sie ausgelegt wird.
Für mich persönlich gibt es da auch gar keinen großen Unterschied mehr. Also es gibt leider so diese Abstufungen, diese Graustufen, so dieses Dazwischen, aber das ist halt so super schnell, dass aus dieser Graustufe dann doch irgendwie was Extremistisches wird. Also ich persönlich sehe, wenn ich die christlichen Nationalistinnen in den USA anschaue, die ja auch zum Teil für den Sturm auf das Kapitol zum Beispiel verantwortlich waren, definitiv das Potenzial und definitiv die Parallelen zu SalafistInnen. Also die haben genau dieselbe religiöse Motivation dahinter und die handeln genauso auch politisch, auch notfalls mit Gewalt, um an ihr Ziel zu kommen. Weil wir reden ja nicht über TerroristInnen. Es sind aber dennoch ExtremistInnen. Und ich glaube, das verstehen die Leute nicht. Die denken sofort an IS oder die Twin Tower oder sowas. Aber darüber reden wir ja gar nicht. Wir reden jetzt über politisch-religiösen Extremismus. Und da sehe ich definitiv so viele Parallelen. Und das ist schon beängstigend. Nicht alle, die jetzt irgendwie fundamentalistisch sind oder evangelikal, sind auch gleichzeitig extremistisch-politisch. Aber man rutscht da schnell rein. Ich habe selber erlebt, wie schnell man sich in solchen Kreisen radikalisiert. Und das ist angsteinflößend.
Schreib mal, also wie schnell radikalisiert mich, weil radikalisiert man sich? Weil ich habe ja den Ketzer der Neuzeit lange besucht, der sehr lange einfach so durchs Internet polkte, als irgendwie ich für die Corona-Maßnahmen schlecht und das ist ja irgendwie alles, kann ja nicht so sein, wie es hier uns erzählt wird. Also mit so einem Empörungsding hat er. Und dann wurde das immer mehr zu einem christlichen Influencer und jetzt ist er ein full-blown Christfluencer, würde ich sagen, mit so einem ganz so ganz stark rechtskonservativen Haltung zur Gesellschaft, so würde ich es jetzt einfach mal bezeichnen. Eigentlich so ein bisschen, manchmal erinnert er mich an so einen deutschen Charlie Kirk. So dieses, auch, ich gehe irgendwo hin und ich will ja nur diskutieren.
Ja.
Aber dann eben mit Strohmann-Argumenten. Und also so, es ist kein konstruktives Gespräch, dem man da folgt. Es ist einfach nur zu gucken, mal sehen, wie weit die Person, mit der ich gerade rede, darauf eingeht, was ich sage.
Ja.
Und der hat sich auch eindeutig radikalisiert. Wie findet denn sowas statt und warum geht es so schnell?
Das sind eine der vielen Fragen, die ich selber bei mir noch nicht zu Ende geklärt habe und zu Ende reflektiert habe. Also wie kann das so ein schneller, gefährlicher Strudel werden? Wie wird man da so schnell reingezogen? Also ich glaube, es sind so viele Faktoren, die da mit einfließen. Einerseits diese einfachen Antworten, die man kriegt, die einen schnell vereinnahmen und schnell zufriedenstellen. Man will immer mehr und es geht einem besser und umso mehr beschäftigt man sich damit. Dann die Gemeinschaft, die super zieht, weil man so einen starken Zusammenhalt hat. Dann aber auch irgendwie so auch irgendwie diese göttliche Legitimation für Dinge, die man glaubt. Man kann halt alles irgendwie mit Gott verargumentieren und dann fühlt sich das natürlich auch für den Selbstwert nochmal besser an, wenn man sagen kann, hey, ich habe die und die Meinung und das sagt Gott auch und deswegen, ne, also man kann sich dann halt besser fühlen, auch dieses Wie gegen die, also ganz viele Sachen, die damit einfließen. Und ich habe es bei mir selber, ging es innerhalb von 2 Jahren.
So schnell?
Ein, 2 Jahren. Also ich bin in der 10. Klasse in meine ehemalige Freikirche reingerutscht und schon in der 11., 12. Klasse habe ich dann Post geteilt, dass ich gegen die Ehe für alle bin. Also und ich bin eigentlich als nicht queerfeindliche Person in diese Gesellschaft reingeboren worden. Also meine Familie war auch nie queerfeindlich oder sowas. Die hatte auch generell nichts mit Religion zu tun. Aber ich habe mich dann dort so stark und so schnell radikalisiert gegen Abtreibung, gegen Ehe für alle, gegen alles. Also es ging so schnell, weil es wurde einem halt auch als das einzig Richtige dargestellt. Und wenn, wie gesagt, dieses Gott als Argument, wenn man das hat, man denkt sich irgendwann, es ist so logisch, natürlich, es ist logisch, dann muss es stimmen. Es kann nur stimmen. Also und dann.
Wie fühlt sich denn das an, wenn man eigentlich nie queerfeindlich war und plötzlich postet man sowas? Merkt man das? Es ist dann wie so eine krasse Mutprobe für sich selbst, für seine eigene Seele, zu sagen, ich poste jetzt, ich bin gegen Ehe für alle.
Es hat sich eher so ein bisschen wie ein Akt der Rebellion angefühlt, weil man dachte, ja, oh, man ist jetzt so, man hält die christlichen Werte im Land aufrecht. Und dann kamen halt Leute und haben das damals zu Recht kritisiert und haben gesagt, hier, wie kannst du denn so was Homophobes und Queerfeindliches posten? Ich habe echt mehr von dir erwartet und so auch Leute, die mit mir in die Schule gegangen sind. Und dann habe ich halt auch wieder so ein Totschlagargument, dann habe ich halt gedacht, okay, ich werde jetzt verfolgt für meinen Glauben. Weil das wurde dann auch immer gesagt,
Das ist eine große Argumentationskette von evangelikalen Christen, die mir sehr oft begegnet ist.
Ja. Und dann wird schnell die Karte gezogen, ich werde verfolgt. Oh nein, ich arme christliche Person, werde für meinen Glauben verfolgt. Und dann kann man halt alle berechtigte Kritik einfach abstreifen und ignorieren, weil man ja verfolgt wird. Das ist gar keine richtige Kritik. Die wollen einen nur ärgern, die wollen einen nur verfolgen, die wollen, es ist Ignoranz. Es ist indoktrinierte Ignoranz.
Kannst du das entschuldigen? Also, weil der Schaden, du hast ja, wenn du das postest, richtest du ja Schaden an. Dieses, Leute lesen das, die müssen jetzt nicht zwingend gleich evangelikale Christen deswegen werden, aber irgendwo verhaftet es ja im Kopf dann, wenn Daniela das postet, dann wird da vielleicht sogar was dran sein. Also kann man sowas das für sich selbst entschuldigen? Oder ist sowas, wie geht man damit um, wenn man Fehler gemacht hat in seiner Jugend?
Ja, also ich habe vor ungefähr 2 Jahren dann nochmal ein YouTube-Video aufgenommen, in dem ich mich öffentlich für diese Posts von damals auch entschuldigt habe. Oder um Entschuldigung gebeten habe, weil ich kann mich ja nicht selbst entschuldigen. Und ich persönlich habe mir selbst das vergeben und gleichzeitig habe ich aber auch den Schritt getan, um selber Verantwortung für mein Handeln zu übernehmen. Also ich glaube, in dieser Bubble, in diesem evangelikal-fundamentalistischen, die Leute sind ganz oft irgendwie verhangen in ihren Strukturen und damit auch irgendwie selber Opfer der Struktur und dieser Prägungen und dieser toxischen Lehren und gleichzeitig aber, sie sind dennoch schuldig, sie müssen dennoch Verantwortung übernehmen dafür und sich verändern oder sich irgendwann entschuldigen, wenn sie dann halt die Erkenntnis haben, dass sie Kacke gebaut haben. Und das war mein Weg. Ich habe um Entschuldigung gebeten. Ich habe das aufgearbeitet und ich mache es heute anders. Ich zeige, dass ich mich verändert habe und nehme Verantwortung dafür. Aber ich habe mir gleichzeitig auch selber vergeben oder ich bin mit mir da selber im Reinen, weil ich weiß auch, gut, ich wurde da halt reingezogen, ich wurde indoktriniert teilweise, habe ganz viel geistlichen Missbrauch erlebt, also auch mit diesem Argument, mit Gott wurde mir ganz viel Lehre eingegeben, vorgelebt und es muss irgendwie beides sein, würde ich sagen.
Wirst du dafür angegriffen? Weil diese Szene wächst ja. Sie wird ja immer größer. Sie wird ja nicht kleiner, sondern sie wird größer und selbstbewusster.
Mhm. Mhm. Sehr. Also ganz viele Akteure habe ich mittlerweile auch einfach blockiert, weil da ist halt einfach kein, wir wollen nicht auf Augenhöhe sprechen. Wir sind die einzig wahren Gläubigen und alle anderen sind einfach falsch und ihr Lehrer und was weiß ich. Also da werden, also es werden auch regelmäßig so hanebüchene Lügen und Falschbehauptungen über mich verbreitet und.
Zum Beispiel?
Ja, neulich in einem Podcast wurde auch gesagt, dass ich mich selbst verletzen würde.
Und mich. Aber das ist doch eigentlich total krass, dass so über dich gesprochen wird von denjenigen, die eigentlich sagen, irgendwie, wir müssen total nett sein zueinander.
Ja, die wollen, also ich weiß nicht, ob das aus bösem Willen geschieht, das möchte ich niemandem unterstellen. Aber letztlich framen sie halt zum Beispiel mich dadurch auch als psychisch Kranke, die man nicht ernst nehmen muss und ja.
Das ist interessant, auch ein Phänomen von den Gruppen, wenn sie über Aussteiger sprechen. Also ich hatte ja meine andere Recherche, wo ich mich sehr viel mit der AfD auseinandergesetzt habe auch und auch da mit AussteigerInnen gesprochen habe. Und immer wenn ich mit dann Mitgliedern aus neonazistischen Organisationen oder mit Politikern der AfD gesprochen habe und die auf diese aussteigende Person angesprochen haben, haben die immer gesagt, die ist ja verrückt.
Mhm.
Ist ja kein Wunder, die ist ja einfach eine Irre. Also oder derjenige ist eine Irre. Das ist interessant, dass das der einzige Rechtfertigungsmechanismus dann dieser extremistischen Gruppierung ist, zu sagen, die Person ist irre.
Ja. Ja, das ist halt, man muss halt irgendwie die Leute irgendwie silenzen, in Schach halten, irgendwie mundtot machen und auch irgendwie delegitimieren, also sagen, irgendwas entgegenbringen, damit denen kein Glauben geschenkt wird. Und wie macht man das natürlich? Am ehesten dann die als verrückt, als irre bezeichnen oder halt genau im christlichen Raum dann halt ihr LehrerInnen oder sowas framen, damit da bloß keine Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Letztes Jahr, nachdem wir unsere Recherche abgeschlossen haben, hätte ich gesagt, ja, das ist etwas, was man genau beobachten muss, aber das stellt noch keine gesellschaftliche Gefahr dar. Jetzt würde ich sagen, einfach mit dem politischen Einfluss in den USA und damit auch den politischen Einfluss auf die Welt, ist es gefährlicher geworden. Wie siehst du das in Deutschland? Auch dieses Wachstum in Deutschland und dieser größere, immer größer werdende Einfluss?
Also ich habe es schon die ganze Zeit als Gefahr gesehen und ich bin eine von denen, wo ich jetzt, also so ein typischer Mamaspruch, aber ich habe es die ganze Zeit gesagt. Ich habe es die ganze Zeit gesagt und jetzt kommt's und ich denk mir, gut, keine Überraschung. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie. Also das Bauchgefühl war schon die ganze Zeit, das bahnt sich über Jahre schon an. Diese Szene wird immer aggressiver und Amerika habe ich auch die ganze Zeit parallel beobachtet und mich überrascht es null. Leider.
In Deutschland gibt es so Personen wie Ben Fitzgerald. Das ist ein australienstammender Prediger, der im Südwesten eine Gemeinde hat und immer mehr Kirchen auch in Deutschland plantet. Müssen so eine, also wie gehen wir damit um, auch im Sinne der Religionsfreiheit? Also so, weißt du, also ich finde es so ganz schwer, weil letztendlich denke ich immer, die Leute können machen, was sie wollen. Sie können noch so radikal glauben, wie sie möchten. Was interessiert mich einfach nicht. So.
Mhm.
Aber wie gehen wir damit um? Dass es Kirchen gibt, die eben radikale, frauenfeindliche, rassistische, homophobe Ansichten predigen. Sind ja nicht nur die Evangelikalen, müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Es sind ja auch, gibt auch in Freikirchen und ich habe auch Priester kennengelernt während der Recherche, katholische, extrem konservative Priester, die in keinster Weise sich unterschieden haben von evangelikalen Anti-Queer-Predigten. Also, wie gehen wir damit um, dass diese Kirchen jetzt offensichtlich solche Werte vermitteln? Also soll man davor warnen? Ich weiß gar nicht, ich weiß auch moralisch, dürfen wir davor, darf man davor warnen?
Ja, also ein hohes Gut in Deutschland ist ja die Religionsfreiheit und sowohl in der Ausübung als auch in der Mission für die jeweilige Religion, egal jetzt, was auch immer da jetzt inhaltlich für Überzeugungen mitgehen. Und ich bin selbst auch auf jeden Fall dafür, dass man dieses Recht auf Religionsfreiheit verteidigt. Grundsätzlich hat man aber auch natürlich Grenzen von dieser Freiheit und das ist ja genauso beim Salafismus, das hatten wir ja gerade eben, da gibt es dann eben auch Strömungen und Gruppierungen, die sind vom Verfassungsschutz, meine ich, verboten. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, irgendwie auch irgendein religiöser Name irgendwie, werde Licht oder so. Also die haben ganzen religiösen Gruppierungen haben irgendwie ähnliche Namen. Jedenfalls, das wurde dann auch verboten, weil das zu stark politisch extremistisch geworden ist. Und ich glaube, das ist dann halt das Problem. Also wenn die Gruppen für sich in ihrer eigenen Religion und das nur religiös beziehen und nicht explizit politisch politisiert handeln, ich glaube, dann haben die Religionsfreiheit. Aber sobald sie dann halt aggressiver werden und auch politisch Umstürze verbalisieren oder dazu aufrufen, anders zu wählen oder keine Ahnung, ne? Also ich finde, da fängt schon langsam die Grenze an, wo man mindestens aufmerksam sein sollte, okay, diese Gruppe könnte gefährlich werden, weil was ihr in eurer Kirche macht, was ihr für euch selber entscheidet, das deckt die Religionsfreiheit, aber wir wollen nicht, dass eure Religion unsere gesellschaftliche Freiheit einschränkt.
Würdest du sagen, dass man evangelikale Kirchen bestimmte in Deutschland sehr genau beobachten sollte?
Ja, auf jeden Fall.
Von welchen kannst du das benennen, von welchen Kirchen eine Gefahr ausgeht oder würdest du es lieber nicht tun?
Also es gibt ja zum Beispiel in Pforzheim eine, die wird auch schon beobachtet, die, ich bin mir gerade nicht mehr ganz genau sicher, wie die heißt, aber wenn man danach googelt, dann findet man auf jeden Fall, da gibt es eine ganz extremistische Freikirche in Pforzheim. Da hat einer der Prediger dann auch dazu aufgerufen, dass Homosexuelle wieder die Todesstrafe erhalten sollen und sowas. Nur der hat sich dann in die USA geflüchtet, damit er hierzulande nicht mehr gefasst wird.
Mhm.
Ja.
Was ist mit ICF? Also mit der bekanntesten? Ich glaube, ICF kennen ja sehr viele, weil das sind die das ist ja was auch ich in Berlin mal gesehen habe vor Jahren schon und dachte, hä, sind das, eine coole Kirche? Also ich habe das gar nicht verstanden. Ich habe jetzt erst viel später verstanden, was sich dahinter verbirgt. Also was ist mit solchen, oder in Weißensee, da war auch der Ketzer, macht da auch mit und tauft dann irgendwelche Leute im Weißensee in Berlin getauft. Also wie geht man zum Beispiel mit dem ICF um?
Also ICF persönlich aus meiner Beobachtung heraus würde ich jetzt noch nicht als politisch kritisch betrachten. Also die machen halt von religiösen Überzeugungen her Dinge oder einfach Lehren etwas, wo ich sagen würde, das ist keine gute, förderliche Lehre, wo Leute nicht zu Schaden kommen. Sehe ich vieles kritisch, genauso wie die Haltung zu queeren Personen auch super kritisch, dass da auch Konversionstherapien teilweise verharmlost werden, sag ich mal. Aber ich würde das alles irgendwie immer noch sehr im religiösen Spektrum sehen. Also ich habe dort von ICF noch nichts sehr Politisiertes so extrem erlebt. Vielleicht habe ich auch irgendwas nicht mitbekommen oder ich bin da ein bisschen zu noch gutgläubig und möchte Menschen zu viel Religionsfreiheit zugestehen. Aber würde ich jetzt bei ICF noch nicht so politisch kritisch sehen.
Wie wehrt man sich denn dagegen? Also ich meine, dieses Angesprochenwerden, dieses, was ist, wenn ich zum Beispiel feststelle, in meinem Freundeskreis rutscht jemand in diesen evangelikal-freikirchlich-fundamentalistischen Kreis ab? Also A, wie wehrt man sich dagegen und B, woran erkennt man das überhaupt?
Also man merkt, glaube ich, schon sehr schnell, wenn Leute in so Kreise abrutschen, der Slang ändert sich dann doch irgendwie recht schnell und auch die Art und Weise, wie Menschen handeln. Und meistens merkt man halt auch irgendwie, die Menschen verbringen schnell viel Zeit in solchen Kreisen, weil die Gemeinschaft halt so anziehend ist und auch irgendwie attraktiv natürlich und sind sehr begeistert davon und erzählen natürlich auch, hey, ich bin hier und da, das ist so cool, komm doch mal mit. Also das ist so sehr häufig der Fall, nicht immer. Wie man sich dagegen wehrt, also ich würde persönlich immer raten, bleibt bei den Personen präsent im Leben. Also von außen hat man da im Worst Case wenig Handhabe und die Leute hören dann irgendwann eh nicht mehr zu, wenn sie schon zu sehr radikalisiert sind und zu schnell abgedriftet sind. Und ganz am Anfang, wenn die Leute gerade erst anfangen, da abzurutschen, so lästig es ist, aber vielleicht auch einfach mitgehen und sagen, hey, okay, komm, ich guck mir das mit dir an und so, weil dann kann man, dann war man vor Ort, man kann sich das selber anhören und vor Ort oder nach dem Gottesdienst mit Leuten diskutieren und dann sagen, hey, aber findest du nicht das und das kritisch, was der gesagt hat? Würde das nicht auch das und das bedeuten? Und waren das nicht eigentlich voll das Gegenteil von deinen eigentlichen Werten und so? Also dann kann man doch irgendwie versuchen zu reflektieren mit den Menschen, damit die da nicht einfach komplett abdriften. Aber wenn die einmal abgedriftet sind, bleibt eigentlich fast nur noch präsent im Leben bleiben und gucken, dass der Zweifel irgendwann von innen kommt. Weil von außen ist das so ein bisschen ein hermeneutisch abgeschlossenes Weltbild und Glaubensbild. Alles von außen ist halt ungläubig. Die können einem eh keine richtigen Ratschläge geben, weil sie nicht Gott auf ihrer Seite haben, weil die nicht die Bibel lesen und weil man eben für die Leute gar nicht mehr in Betracht kommt, ein wertvoller Ratgeber zu sein.
Wie stellen die sich eigentlich diese ideale Welt dann vor? Also in welcher Welt wollen Menschen wie Erica Kirk in den USA leben, also diese sogenannten christlichen Nationalisten, die ja auch ihren Wirkkreis auf Europa und damit auch auf Deutschland ausweiten wollen? Also sie sagen, ich habe jetzt so viele Interviews in der letzten Woche in den USA geführt. Das kann ich gleich hier mal erzählen. Das ist nämlich ein sehr spannendes Gespräch gewesen mit einem Senior Mitarbeiter der Heritage Foundation, die verantwortlich ist für Project 2025. Also das sozusagen, für die, die es nicht wissen, das Regelwerk, nach dem Trump jetzt gerade agiert, nachdem die US-amerikanische Regierung umgebaut werden soll. Und dieser Mann, den habe ich gefragt, sag mal, habt ihr eigentlich auch Interesse an Europa, Beispiel Ungarn, was ja auch sehr stark sich verändert, auch was diese christlichen Werte betrifft, wie die USA. Und dann sagte er, ja, wir würden gerne, dass sozusagen dieses Wertesystem Europa und weltweit von uns mit durchgesetzt wird. Und da greifen wir natürlich nicht ein, sagte dieser Mann, sondern wir unterstützen. So, also und Unterstützung bedeutet Kongresse, sich irgendwie vernetzen. Genau. Was wollen diese Leute für unsere Welt, wie stellen die sich das vor? Wie soll das aussehen? Europa im Jahr 2028 ist, glaube ich, unsere nächste Bundestagswahl, ne?
Ja.
Wenn dann die AfD gewinnt und dann die evangelikalen Christen auch dadurch mehr Einfluss bekommen, weil sie natürlich die AfD als ihre Partei verstehen. Wie soll das aussehen? So mega lange Fragen stelle ich heute. Das liegt, glaube ich, an meinem Jetlag. Liebe Hörer, entschuldigt das bitte. Ich bin wirklich gestern aus den USA wiedergekommen und eigentlich mein Gehirn wacht, ist ganz seltsam alles, wie ich mich fühle.
Also ich würde sagen, kann man nicht so einfach beantworten, aber grundsätzlich haben viele, also gerade so diese christlichen Nationalistinnen, die ja meistens auch aus so evangelikalen, fundamentalistischen Freikirchen kommen, haben schon irgendwo so ein gutes Ansinnen oder sie denken, sie tun etwas Gutes für die Gesellschaft, weil sie denken, hey, wenn wir einen christlichen Staat errichten, dann geht es allen Menschen gut, weil wir leben ja dann alle nach Gottes Regeln. Und wenn wir alle die Gebote Gottes erfüllen, also die Gebote, ne, 10 Gebote kennt ja jeder, dann geht es doch jedem gut, dann ist doch jedem Genüge getan und mehr gibt es gar nicht zu tun, deswegen wir wollen Gottes Reich in der Welt etablieren und also sie sind wirklich davon überzeugt, einen christlichen Staat zu errichten, ist etwas Gutes. Und eine Regierung zu haben, die christliche Grundlagen hat. Aber da ist halt wieder dieses Problem, der Fundamentalismus ist halt eine sehr extremistische, radikalisierte Variante vom christlichen Glauben und es ist nicht der christliche Glaube und nimmt halt ganz viele Bibeltexte aus dem Kontext und ist auch in sich drin sehr queerfeindlich, sehr wissenschaftsfeindlich, sehr frauenfeindlich und tut eben nicht allen Menschen gut. Aber das können die Leute nicht reflektieren, weil sie in ihrem abgeschlossenen Weltbild das gar nicht reflektieren können. Also
ich verstehe das aber nicht. Weißt du, dann triffst du so Leute wie, ich muss die nochmal nennen, so den Ketzer oder Jasmin, also Liebe zur Bibel. Das sind smarte Menschen. Die sind nicht doof. Das sind gebildete Personen, die eigentlich ziemlich genau erkennen, was die Mechanismen der Welt sind und was die Welt im Inneren zusammenhält. Und trotzdem lassen die sich auf dieses Fantasiegebilde Religion, also diese fundamentalistischen Religionen ein. Ich verstehe das überhaupt nicht, wie das funktionieren kann. Oder auch Jana Highholder. Mhm. Glaube ich auch, das ist eine Ärztin, die mit einem erstaunlich arroganten Ton immer im Internet über das Leben anderer urteilt und sozusagen sich ein bisschen immer, wenn man ihren Content guckt, habe ich das Gefühl, sie erhebt sich immer über andere. So, ich weiß gar nicht, wie du das einschätzt, ihren Content.
Sage ich mal nicht zu.
Okay. dann ist es jetzt einfach meine journalistische Einordnung und keine persönliche. Es ist einfach so, nehme ich diesen Content wahr. Und das sind alles intelligente Menschen, die dann aber trotzdem sich so einem naiven Weltbild hingeben. Und ich verstehe das nicht.
Ja, also die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt. Und irgendwie, entweder sind die Leute doch nicht so schlau, wie sie sich geben. Und sind dann eben doch irgendwie verstehen das nicht, können das nicht verstehen oder sie machen es mit Kalkül. Und beides macht mir Angst, Entweder, dass die Leute dumm sind oder dass sie wirklich böse sind. Ich weiß es nicht.
Okay. Aber das ist, aber auch wir dürfen uns nicht hinreißen lassen zu so einer Schwarz-Weiß-Zeichnung. Wahrscheinlich sind die Gründe grau. Also die Gründe werden vielzählig sein, warum man sich entscheidet, das zu tun, weil es natürlich irgendwie auch. Ja, beim Ketzer kann ich mir einfach vorstellen, dass ihm das hilft. Das ist einfach nur wirklich so eine Spekulation, durchs Leben zu kommen.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, also der Glaube ist ja auch ein ganz eigentlich gutes Tool, um selber auch mit dem Leben auch besser klarzukommen. Ist ein schöner Bewältigungsmechanismus auch. Und deswegen und gleichzeitig, ich glaube auch auf beiden Seiten, oder was heißt auf beiden Seiten, ne? Also ganz viele Menschen haben in der aktuellen Lage, empfinden ganz viel Angst. Sowohl jetzt Menschen, die eher vielleicht auf der linken Seite des Spektrums stehen, politisch, als auch die Leute, die rechts stehen. Also ich habe auf beiden Seiten, ich sag's jetzt mal so einfach verkürzt, habe ich gehört, dass Leute Angst haben über Entwicklungen. Und ich glaube, Angst verleitet auch noch mehr dazu, sich zu radikalisieren und verkürzt zu denken und Feindbilder zu zeichnen, weil es eben einfacher zu greifen ist und auch der Angst irgendwie dienlich ist, wenn man einen Feind hat und nicht zu viele Feinde, weil sonst, also das wäre ja noch zu komplex, wenn man dann in der Angst auch noch so viele so differenzieren muss. Das wäre ja noch mehr Last, die man dann hat. Also auch psychisch irgendwie erklärbar, psychologisch. Deswegen, also das war jetzt gerade nur sehr verkürzt von mir gezeichnet in so Momenten, wo ich sehr viel Angst empfinde, da denke ich so, oh, die Leute sind entweder dumm oder böse, aber also natürlich so, das ist nur jetzt sehr überspitzt dargestellt, also gibt auf jeden Fall mehr Aspekte. Aber manchmal beschleicht mich auch diese Angst sehr, weil, wie gesagt, ich war selber da drin, ich weiß, wie schnell es gehen kann, die Radikalisierung und oh, ja, da wird mir manchmal Angst und Bange, ehrlicherweise, ja.
Wenn ich jetzt im Freundeskreis eine Person habe, die, so wie du, eigentlich mal, sagen wir es mal so, ganz weltlich war und plötzlich postet sie aber auf Instagram, queere Menschen haben kein Recht, queer zu sein. Wie gehe ich denn auf so eine Person zu? Also du hast vorhin gesagt, du hast einen Satz gesagt, so wie so, ich glaube, immer so im Gespräch bleiben mit der Person. So, aber wenn die mir immer mit Gott kommt, wie kann ich dann, also wie können wir denn Menschen helfen, zu sagen, ey, glaub doch, was du willst, aber grenz nicht andere Leute aus. Wie erklärt man das am besten, evangelikalen, fundamentalistischen Menschen? Also ist ja auch so, also ich sage auch so, Erika Kirk, bitte glaube, woran du willst, aber lass doch dann durch deinen Glauben nicht Menschen leiden.
Ja, ja. Ja, also ich glaube, also es gibt jetzt ja nicht so das Patentrezept. Wenn es das gäbe, dann wäre es ja schön und Probleme wären irgendwie gelöst. Aber ich persönlich, vom Bauchgefühl her, ich würde die Person ansprechen und fragen, hey, sag mal, ist dir bewusst, dass du damit Menschen ganz schön verletzt und schadest? Und wird versuchen, die Person irgendwie zum Reflektieren anzuregen und ihr bewusst zu machen, was ihr Handeln für Konsequenzen hat und sie damit zu konfrontieren.
Das klingt irgendwie zu einfach. Also es klingt zu einfach und zu überhaupt unmöglich eigentlich gleichzeitig auch, weil das ist ja auch wieder bei jeder Radikalisierung, das ist ja so bei irgendwie die Freunde, die früher bei mir in der Schule dann plötzlich Neonazis waren. Das war sozusagen die Bewegung meiner Zeit in den 90ern war, du wirst halt Neonazi oder nicht. Wenn du auf die zugegangen bist und gesagt hast, weißt du eigentlich, dass dein Verhalten Leute verletzt?
Ja.
Das ist immer so, es ist irgendwie sehr mühsam irgendwie alles auch.
Ja, und ganz oft kommt dann halt auch so dieser Abwehrmechanismus. Ja, aber ich meine ja gar nicht alle, aber also gerade zum Beispiel beim Thema Rassismus, wenn man die Leute darauf anspricht, dass ganz viele ihrer Überzeugungen irgendwie rassistisch sind und wie die gegen Ausländer ist eigentlich auch ein falscher Ausdruck, also wie die gegen Menschen mit Migrationshintergrund dann auch hetzen. Und wenn man die aber drauf anspricht, dann heißt es immer, ja, aber ich meine ja gar nicht alle, ich meine ja nur die, die gar nicht arbeiten wollen oder sowas. Also das dann schon wieder irgendwie versuchen zu rechtfertigen. Aber eigentlich merkt man dann in dem Moment immer ziemlich gut, da kickt die kognitive Dissonanz auch bei den Leuten und die wollen sich selber auch so ein bisschen beschwichtigen, beruhigen damit, ja, ich will ja gar nicht allen schaden, nur denen, nur so, also irgendwie Selbstberuhigung.
Mir fällt gar nicht mehr so eine richtig große Frage ein. Das ist so, wieso hast du nochmal so einen guten Überblick gegeben? Ich habe das Gefühl, dass jetzt, dass einfach diese Welt von einem Problem sich ins nächste hangelt. Es ist einfach zum Kotzen, um ehrlich zu sein. Dass es einfach keine Ruhepause mehr gibt.
Ja.
Das ist irgendwie so. Ja. Ich habe wirklich von Corona zu Ukraine-Krieg, jetzt zu den USA, dann Trump, jetzt die evangelikalen Christen, die plötzlich irgendwie nach der Macht greifen, sehr sichtbar nach der Macht greifen.
Israel und Gaza.
Israel und Gaza. Der Konflikt darum, wie man darüber reden soll, die Radikalisierungen, die in dieser Diskussion stattfinden. Also es ist nicht auszuhalten. Es ist wirklich krass. So, dass auch diese evangelikalen Christen wirklich ein Zeichen von vielen sind, irgendwie, dass die Welt sich nur noch selbst erträgt, indem sie sich radikalisiert. Also man muss sich gefühlt als junger Mensch, als mittlerer Mensch und alter Mensch, kann sich nur noch radikalisiert äußern, habe ich das Gefühl, was natürlich Quatsch ist. Man kann sich äußern, man kann auch einfach mal die Schnauze halten. Das ist vielleicht auch einfach mal ganz gut.
Ja. Ja, ich glaube, das ist halt leider auch so ein bisschen, Social Media trägt da nicht zum Besten bei. Also
glaubst du, dass die Evangelikalen gewonnen haben durch Social Media? Weil die Kirche waren die religiöse Gemeinschaft neben dem Islamismus, die verstanden haben, wie Social Media funktioniert.
Also ich glaube, das ist ein großer Gewinn für die. Einerseits, weil sie halt so platte, einfache Botschaften haben und Social Media sowas mag, die Algorithmen Verkürzung mögen, und gleichzeitig durch den großen Missionsdrang, den fundamentalistische Religionen und Gemeinschaften haben, also sowohl jetzt salafistische als auch christliche fundamentalistische Gruppierungen, sind die ja natürlich noch mehr bemüht, alle Plattformen zu nutzen, die sie kriegen können, um eben Mission zu betreiben. Und deswegen waren die da auch so die Ersten. Und ganz viele landeskirchliche Personen sind ja erst später nachgezogen, eigentlich erst während Corona. Da waren viele schon 4-5 Jahre lang auf der Plattform aktiv. Also, ja.
Okay, cool, vielen Dank. Eins der zahlreichen Gespräche, die ich wieder geführt habe, wo kein, weißt du, so, man will da immer so, man will was verstehen und am Ende hast du es dann verstanden und dann wird irgendwie alles so, okay. Es wird noch komplizierter. Was hältst du von den Christian Memes? Das sind eine deutsche Meme-Seite, die sich über evangelikale Christen nicht lustig machen, aber die so ein bisschen deren Mechanismen bloßstellen. Glaubst du, das ist der Weg, mit dem man es auch machen sollte, dass man sich so ein bisschen einfach so humoristisch bloßstellen?
Ja, also ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Weg ist, dagegen vorzugehen. Ich erlebe bei den meisten, das ist einfach nur Coping. Man ist so hilflos, man copt dann mit Humor. Und ich glaube, das ist ein großes Gut, den vor allem die Gen Z gebracht hat. Die Gen Z ist Meister im mit Humor copen. Also
ich würde auch sagen, ihr habt gar keine andere Wahl.
Ja, ja.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.